Dann starten wir wieder in den Abend. Genau, wir machen weiter. Matthäus Evangelium. Das letzte Mal haben wir ja den Abend genutzt für eine kleine Einführung. Heute wollen wir dann ins Matthäus Evangelium selber einsteigen. Und wir werden mal lesen Matthäus im ersten Kapitel und wir lesen die Verse 1 bis, also wir lesen mal das ganze erste Kapitel, wobei wir dann heute uns auf die Verse 1 bis 17 konzentrieren werden, aber dass wir einmal so kurz den Blick ins erste Kapitel haben. Genau. Darf gerne jemand anfangen, ein, zwei Verse lesen und dann können wir vielleicht so reihum lesen. Genau. Ja, willst du anfangen, Amy? Nein? Dann fange einfach ich an. Buch des Geschlechtes Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder.
Juda zeugte Perez und Serach mit der Tamar. Perez zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Abinadab, Abinadab zeugte Nashon, Nashon zeugte Salmon.
Salmon aber zeugte Boas von der Rahab, Boas aber zeugte Obed von der Ruth, Obed aber zeugte Isai, Isai aber zeugte David, den König, David aber zeugte Salomo von der Frau des Uria, Salomo aber zeugte Rehabeam aber zeugte Abia aber zeugte Asa, Asa aber zeugte Josaphat, Josaphat aber zeugte Joram, Joram aber zeugte Usia, Usia aber zeugte Jotam, Jotam aber zeugte Ahas, Ahas aber zeugte Hiskia, Hiskia aber zeugte Manasse, Manasse aber zeugte Amon, Amon aber zeugte Josia, Josia aber zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon.
Nach dem babylonischen Exil. Joachim war der Vater von Shealtiel. Shealtiel war der Vater von Zerubabel. Zerubabel war der Vater von Abihud. Abihud war der Vater von Eliakim. Eliakim war der Vater von Asor. Asor war der Vater von Zadok. Zadok war der Vater von Achim. Achim war der Vater von Eliud.
Eliud aber zeugte Eleazar, Eleazar aber zeugte Matan, Matan aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesu geboren wurde, der Christus genannt wird.
So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter. Von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Die Geburt Jesu Christi aber war so, als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war und sich, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist.
Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das ist ihr gezeugt, denn das in ihr gezeugt ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden.
Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte. Und er nannte seinen Namen Josef.
So, danke. Bis dahin. Genau. Wir wollen ja, wie gesagt, wir werden uns mal konzentrieren heute Abend auf die Verse 1 bis 17. Das heißt, das sind die Verse, in denen wir was vorfinden? Ganz spannend, bitte. Ganzen Väter, mein Stammbaum. Ne? Wir haben schon gehört, manche Übersetzungen haben, war der Vater von, wörtlich heißt es wirklich Zeugen oder hervorgegangen. Ne? Das heißt, das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Und was wir gleich sehen werden, ist in dem Stammbaum, da fehlen ein paar Glieder. Ne? Das ist aber gar kein Problem. Das heißt, wenn da steht, XY zeugte ZW, dann ist, auch wenn da Generationen dazwischen liegen, das gar kein Problem. Denn das ist ja trotzdem sein Nachkomme. Und dass das das Denken der Leute im Nahen Osten ist, das kennen wir aus der Bibel. Denn wenn wir mal an den Herrn Jesus denken, als was wird Jesus bezeichnet? Als der Sohn Davids. Ja, war der wirklich ein Sohn Davids? Im Verständnis eines Westeuropäers? Nein. Nein. Aber da merken wir was. Wir müssen lernen, wenn wir die Bibel lesen, nicht mit dem Verständnis eines Mitteleuropäers an die Bibel heranzugehen, sondern wir müssen versuchen, auch zu verstehen, wie dachten denn diese Leute? Ne? Wir haben die Dinge geordnet. Eine ganz interessante Sache, ich habe am Sonntag ja erwähnt, mit diesen 3 Tagen mit der Auferstehung, oder? Dass der Herr Jesus am Freitagmorgen gekreuzigt wurde. Ich kann das ja anhand vom Markus-Evangelium exakt nachkonstruieren. Am Freitagnachmittag ins Grab kam und am Sonntagmorgen auferstanden ist. Jetzt kriegen manche Leute ein Problem, weil es ja in der Bibel heißt, 3 Tage und 3 Nächte wird er im Schoß der Erde sein. Und dann sagen die, das kann ja gar nicht sein. Dann musste Jesus ja zumindest mal am Donnerstag gekreuzigt worden sein. Und jetzt kriegt man ein Problem, weil dann passt die biblische Chronologie nicht mehr. Aber wenn ich die Bibel in die Hand nehme, dann merke ich, dass die Juden anders denken. Der angefangene Tag zählt wie ein voller Tag. Ja? Das heißt, die sagen zum Beispiel, nach 3 Tagen wird Jesus auferstehen und im selben Atemzug sagen sie dann, denn am 3. Tag ist er auferstanden. Dann. Na, verstehen wir? Das heißt, wenn bei uns nach 3 Tagen wäre, dann wäre das der, wievielte Tag? Der 4. So denkt ein Mitteleuropäer. Aber so denkt keiner im Nahen Osten, oder? Für die ist der 3. Tag auch der 3. Tag. Ob jetzt der 1. Tag voll war oder der 3., ist nicht entscheidend, oder? Die zählen mit. Und das ist ganz interessant, wenn wir die Zählweise der Könige in Juda und Israel vergleichen, dann finden wir genau dieses Denken wieder mit. Bei den einen ist noch ein Thronbesteigungsjahr dabei, bei den anderen nicht, aber dann passen die ganzen Zählweisen perfekt zusammen. Ja? Das ist ganz, also ganz spannend. Da muss man also lernen, sich in das Denken auch hineinzuversetzen. Das Schöne ist, dazu muss ich das nicht studieren, dazu brauche ich nur die Bibel. Die legt sich ja selber wieder aus. Da finde ich all diese Beispiele dafür, oder? Damit ich verstehe, wie macht denn die Bibel das? Und dann geht das auf einmal auf, oder? Aber das ist natürlich eine Herausforderung. Wir werden das auch sehen im Bibliologie-Seminar im Rahmen der Bibelkritik. Gehen dann Mitteleuropäer oder Angelsachsen her und meinen zum Sagen, was im Denken dieser Leute im Nahen Osten, die Bücher der Bibel geschrieben haben, verkehrt waren, was nicht. Und die machen einen ganz großen Fehler, nämlich, da geht einer her mit einem mitteleuropäischen oder westeuropäischen Denkansatz und sagt einem im Nahen Osten, du denkst falsch. Es muss anders sein. Funktioniert das? Nein, das kann nicht funktionieren. Das ist eigentlich sogar eine Anmaßung, oder? Das ist eine Anmaßung. Na? Aber da hören wir dann nächsten Samstag ein bisschen mehr dazu. Heute Abend nicht. Bitte? Nein, Samstag im Seminar, im Bibelschultag. Genau, das ist Teil von diesem Bibliologie-Seminar. Da mache ich ein bisschen was dann auch über das Thema Bibelkritik, was da dahinter steckt, damit man auch sieht, wie die Einfallstore in die evangelikale Theologie sind. Die ist nämlich schon da, das ist schon angekommen bei uns. Ist schon da, ne? Auch unter den Evangelikalen. Aber gut, das soll heute Abend uns gut beschäftigen. Wir wollen jetzt einsteigen. Und wir haben diesen wunderbaren Stammbaum. Und wenn man so durch die Bibel liest, dann macht man oft einen großen Fehler. Wenn man an so einen Stammbaum kommt, was macht man? Oder an ein Geschlechtsregister? Ja, da danke. Der Thorsten hat es gleich gezeigt und die Daniela macht so. Ne? Und du hast die Sarah hat's auch gezeigt hier. Ne? Also, man winkt gleich weg und blättert drüber und liest das schnell durch. Aber das ist falsch. Warum? Weil es in der Bibel steht. Na, und der Paulus sagt ein interessantes Wort im 2. Timotheusbrief, heißt es, alle Schrift mit Ausnahme der Geschlechtsregister ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Stimmt das?
Nein.
Da steht? Alle Schrift. Also ist auch ein Geschlechtsregister inkludiert. Und wenn wir uns diese Mühe mal machen, Geschlechtsregister anzuschauen, dann können wir manchen schönen Schatz sehen. Man wird nicht immer an jeder Stelle fündig, aber nur mal so eine kleine Anekdote. Da hat mal einer berichtet, der hat sich über einen Geschlechtsregister bekehrt. Und zwar über der Tatsache, dass es immer wieder heißt, und er ist geboren worden, hat einen Sohn gezeugt und er lebte und er starb. Und immer wieder kam und er starb und er starb und er starb. Na, das ist dann das Geschlechtsregister vermutlich aus 1. Mose Kapitel 5 gewesen, oder? Wo die Linie vom Adam zum Noah aufgezählt wird. Ja? Und das hat ihn so schockiert. Ich muss sterben. Darüber ist der Mensch zum Glauben gekommen. Da muss man sich mal vorstellen. Also alle Schrift, auch im Geschlechtsregister. Und wir werden, wenn wir Geschlechtsregister studieren, auch manche wunderbaren Zusammenhänge sehen, manchen Schatz sehen können. Mal sind es die Namen, mal sind es vielleicht Dinge, die über die Menschen erzählt werden, mal sind es Anordnungen in einem Geschlechtsregister. Da kann man auch mal sich ein Blatt Papier nehmen und anfangen, Stammbäume aufzuzeichnen, dann wird man spannende Dinge feststellen. Zum Beispiel wird man sehen, von Adam bis Noah sind es 10 Generationen. Dann bis Abraham sind es wieder 10 Generationen. Gell? Und dann passiert was Interessantes. Wenn wir in die Schrift schauen, ich glaube, ich habe das schon mal gezeigt, wenn wir ins Hebräische schauen. Genau, jetzt haben wir irgendwo einen Ton drin, einen spannenden. Genau, so. Genau, ich schalte mal die Telefone leise. Ist alles gut, ich schalte bloß das Telefon leise. Gell? Genau. Wunderbar. Jetzt müsst ihr fassen. Sehr gut. Dann, wenn wir da mal durchgehen, was heißt denn das? Hat das jemand schon mal gesehen? Das ist Yahweh, oder? Das ist Yahweh. Das heißt Yahweh, das ist der Name Gottes im Hebräischen. Oder? Und das ganz Spannende ist, jetzt hat im Hebräischen hat ja jeder Buchstabe einen Zahlenwert. Das erste hier ist ein Jod. Das hat die 10, dann ein He, das hat die 5, ein Wach, das hat die 6 und wieder die 5. Das macht in Summe 26. Wem hat sich Yahweh mit seinem Namen offenbart? Wem hat Yahweh sich mit seinem Namen offenbart in der Bibel? Und Mose. Das war der Mose. Dem Mose hat er sich offenbart in 2. Mose 3, Vers 15 müsste das sein. Ne? Also, das ist ja ganz entscheidend, aber der Mose hat sich so offenbart und jetzt passiert was Interessantes. Jetzt rechnen wir mal weiter. Also 26 ist der Zahlenwert des Namens Yahweh. Und jetzt geht man in die Geschlechtsregister. Bei Abraham haben wir aufgehört und stellt fest, wenn ich jetzt die Linie bis zu Mose runterziehe, was meint ihr, welche Generation von Adam an der Mose gewesen ist? 26. Natürlich die 26. Merken wir was. Ne? Und da stand auf einmal daneben und denkt man, Wahnsinn. Da könnte man noch mehr solche Spiele machen. Also das ist unglaublich, bis auf diese Ebenen hinein sehen wir Zusammenhänge in der Bibel. Das ist so phänomenal. Das kann sich kein Mensch ausdenken. Und deswegen, da können wir auch in den Stammbäumen ganz spannende Zusammenhänge entdecken. Wir entdecken Leute, die miteinander verwandt sind, das wussten wir gar nicht. Zum Beispiel, dass der Saul über viele, viele Ecken verwandt ist mit dem Onkel von der Esther. Na? Ach, das ist ja interessant. Und wer hat mit dem Amalekiter Haman Probleme gehabt? Der Onkel von der Esther, der Mardochai. Na? Und der Saul hätte diese Familie ja schon viele Jahre vorher töten sollen, aber er hat es nicht getan. Merkt mir was, da ist der ganze Rachegedanke noch am Leben. Na? Der will sich, verstehen wir, der hat den Mardochai mit besonderer Art gehasst. Na? Der kam aus dem Hause Benjamin, da kam der Saul her. Na? Also kann man solche Zusammenhänge auf einmal sehen und denkt sich, wow, habe ich gar nicht gewusst das jetzt. Versteht man die Bibel noch tiefer. Na? Also, aber gut. Und so ist es auch, wenn wir in diesen Stammbaum hier schauen, werden wir sehen heute Abend, da gibt es ein paar ganz tolle Dinge in diesem Stammbaum. Ganz interessant. Na? Wenn wir mal in diesen Stammbaum schauen, warum ist dieser Stammbaum überhaupt geschrieben? Warum beginnt Matthäus, das ist ja schon sehr außergewöhnlich, dieses Evangelium, oder? Der Markus beginnt mit der Taufe des Herrn Jesus, der Lukas, der beginnt mit der Geschichte von den Eltern des Johannes, des Täufers, und dann geht es zu Maria weiter und der Geburt Jesu. Ja? Der Johannes, der beginnt in der Ewigkeit, oder? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Gell? Und dann geht es in die Menschwerdung Jesu hinein. Matthäus beginnt mit einem Stammbaum. Warum? Was ist das Ziel dieses Stammbaums bei Matthäus?
In der Ouvertüre letztendlich, wo am ersten Satz ja schon sagt, wo er hin will. Ne?
Sehr gut. Wo will er denn hin? Bitte nochmal, Entschuldigung, bitte unterbrochen. Wo will er hin?
Von David bis Christus.
Jawohl. Es geht darum, von David, also eigentlich von Abraham, oder? Über David bis Christus, oder? Und er fängt an, oder? Dies ist das Geschlecht Jesu Christi, gell? Das ist übrigens das Nomen zu diesem Wort, das dann als Zeugen nochmal angeführt wird. Und damit kommt dieses Wort allein in diesem Stammbaum mit diesem Prolog, kommt diese Wortfamilie 40 Mal vor. Ja? Ist auch ganz, ganz interessant. Also, Ja, das ist das Buch des Geschlechtes Jesu Christi. Und jetzt geht's los, des
Sohnes Davids.
Und?
Des Sohnes Abrahams.
Und damit will der Matthäus zwei Dinge betonen. Wir denken nochmal dran zurück an den letzten Abend, wir haben schon gesehen, Sohn David, gell, kommt in keinem anderen Buch des Neuen Testamentes so häufig vor wie im Matthäusevangelium. Gell. Wir haben auch gesehen, das kommt im Matthäusevangelium 8-mal auf Jesus bezogen vor und 1-mal bezogen auf seinen vermeintlichen Vater, auf den Josef, gell? Auch der wird Sohn Davids genannt, genau in diesem Kapitel. Ja? Da haben wir uns letztes Mal schon kurz mit beschäftigt. Was will der Matthäus betonen? Wir haben nochmal vor Augen, was war der Zielgedanke des Matthäus? Für wen hat Matthäus, wenn wir das letzte Mal zurückgehen, Matthäus war das erste Evangelium, das geschrieben wurde, oder? Übrigens, dieser Gedanke, dass das Markus-Evangelium den Anfang gemacht hat, der kommt aus der Bibelkritik. Und es geht darum, dass man sagt, das Markus-Evangelium ist das Primitivste. Dann habe ich eine Evolution, das wird immer komplexer, immer besser. Das ist der Gedanke. Das kann ich als bibelgläubiger Christ überhaupt nicht annehmen, so einen Blödsinn. Vor allem, weil das Markus-Evangelium auch nicht primitiv ist. Ne? Aber dazu auch nächste Woche mehr. Nicht heute Abend. Ganz interessant. Für wen hat Matthäus geschrieben? Für die Juden, oder? Der hatte als erstes die Juden vor Augen. Wir haben das letzte Mal gesehen, die ersten Gemeinden bestanden ja aus lauter Juden, oder? Und der Matthäus hat im Prinzip eine Grundlage gebildet mit diesem ersten Evangelium. Wir haben auch gesehen, das war am Anfang vielleicht in einer kürzeren Version, man weiß es heute nicht mehr, davon ist nichts mehr erhalten, aber das berichten die Kirchenväter, es wurde zuerst sogar in aramäischer Sprache geschrieben und dann in Griechisch. Warum in Griechisch? Wissen wir das auch noch? Richtig, weil die meisten Juden gar kein Aramäisch mehr gesprochen haben. Die haben ja in der Zerstreuung Griechisch gesprochen. Deswegen auch die Septuaginta, die Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische. Deswegen hat dann auch Matthäus sein Evangelium nochmal und dann in Griechisch geschrieben. Na? Wenn von dem Aramäischen nichts mehr da ist, so what? Wenn es Gott hätte gewollt, dass wir es wissen, hätte er es behalten. Na? Wir dürfen davon ausgehen, dass da nichts anderes drin stand, als in der griechischen Version, oder? Das ist Gottes Wort. Auch da werde ich nächste Woche noch ein bisschen was dazu sagen. Aber gut, gehen wir weiter. Das heißt, er schreibt für die Juden. Warum betont er in seinem Stammbaum diese zwei Dinge? Sohn Davids, das steht sogar als allererstes über allem. Und der David bekommt in dem Stammbaum, wenn ihr aufgepasst habt, auch einen Zusatz, den sonst keiner bekommt, nämlich. Welchen Zusatz gibt er dem David?
Den König.
Den König, jawohl. Da kommen ja dann viele Könige. Da schreibt er nichts von König. Es ging ihm darum, den David nochmal als den König hinzustellen. Warum den David als den König? Wer war denn David? Der war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber in diesem Stammbaum gibt es auch noch andere Könige, die einen Glauben hatten, den die Bibel in außerordentlicher Weise hervorhebt. Wenn wir an den Josia beispielsweise denken oder auch an den Hiskia. Gell?
Gott hat den David auserwählt als König.
Jawohl, Gott hat den David auserwählt als König. Der hat auch den Josia und den Hiskia, jetzt nehme ich wieder die zwei her, auserwählt. Warum den David? Elisabeth hat schon den richtigen Punkt berührt. Gott,
der Messias von dem Stammbaum
David. Weil der Messias aus diesem Stammbaum kommt. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. War der David denn der erste König Israels? Nein, wer war denn der erste König? Saul. Aber was ist der Unterschied zwischen den zwei? Warum kommt der Saul gar nicht vor?
Ja, weil Saul ist vom Volk gewählt und David hat... Gott hat David ausgesucht.
Ja, das stimmt nicht ganz leider. Denn Saul hat auch Gott ausgesucht.
Er war ja der Jüngste in seiner Familie
und
so weiter.
Aber den Saul hat auch Gott ausgesucht. Gott sucht den Saul aus. Saul war von Benjamin. Das war gar keiner aus Juda, der war von Benjamin. Und das ist der Punkt. Und der Herr Jesus muss aus welchem Stamm kommen?
Aus Juda.
Das ist der springende Punkt. Saul war, das ist schon richtig, ne? Das Volk wollte den König haben, das war der große Unterschied, da hatte Elisabeth recht, aber gewählt hat ihn Gott. Gott hat ihn bestimmt, oder? Aber Saul war aus Benjamin. Und der Messias, das war ja schon angekündigt, der später herrschen soll, das war auch schon angekündigt bei Mose, ne? Der sollte aus welchem Stamm kommen? Aus Juda. Also musste irgendwann einer aus Juda auf den Königsthron. Und das war der David. Der macht den Anfang.
Und der David war, wie der Waldemar gesagt hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum war der David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Aha, weil er Buße getan hat, oder? Das ist der ganz große Unterschied, oder? Wenn wir die Verbrechen vom David anschauen, dann weiß ich nicht, ob der Saul, also wenn man das mal mit einem rein menschlichen Maßstab ansetzt, oder? Der David hat Ehebruch begangen und hat, um den Ehebruch zu vertuschen, einen Mann und noch 18 weitere Männer morden lassen. Das ist schon ein ordentliches Stück, oder?
Er hat
seine Armee zählen lassen. Auch das hat vielen Menschen das Leben gekostet, oder? Ganz genau. Na? Der Saul, was hat denn der Saul gemacht? Was war das Problem des Sauls?
Seine Ehre gesucht.
Der Saul hat seine Ehre gesucht. Wenn wir durch das Buch Samuel einmal lesen, dann erleben wir was Interessantes, oder? Der Saul, na, das war ein Mensch, der hat gar nie begriffen, dass er aus der Gnade Gottes lebt. Als er auf der Suche nach den Eseln ist, oder? Die Esel, die seinem Vater entlaufen waren und sie die Tage lang nicht gefunden haben und der Knecht, dann irgendwann sagen der Knecht und der Saul, jetzt müssen wir umdrehen, wir müssen nach Hause zurück, mein Vater macht sich ja Sorgen, sagt der Saul. Und dann sagt der Knecht, du pass auf, da oben auf, in der Stadt, da wo wir gerade sind, da wohnt doch der Seher, der Prophet, der Samuel. Den könnten wir doch noch fragen. Der Saul kommt gar nicht auf die Idee, den Prophet zu befragen. Verstehen wir, dann merken wir schon etwas. Es gibt so ein schönes Sprüchlein, mach aus allem ein Gebet. Mache ich das? Bin ich ein Mensch, für den das normal geworden ist, dass ich mit Jesus Christus rede über das, was mich bewegt? Auch über die Kleinigkeiten meines Lebens, dass ich meine Bedürfnisse, meine Not Jesus hinlege und dass ich jetzt, wenn ich es ihm hinlege, was habe für eine Erwartungshaltung? Dass er was macht. Vielleicht muss er nicht unbedingt so machen, wie ich es will, aber dass er hört, dass er reagiert, oder? Wer Gott nahen will, der muss glauben, dass er ist, sagt der Hebräerbrief, der Paulus im Hebräerbrief, und dass er dem ein was sein wird, der sich ihm naht, ein Belohner. So, auf was kann ich denn jetzt hoffen? Warum sollte Gott denn mir ein Belohner sein? Petra, weil du so gut bist. Weil du so viel Christmas-Garden-Abende machst, ne, im Dezember. Kannst du das sagen? Also, bei Jesus, ne, guck mal an, 31 Christmas-Garden-Abende, ne, und da ging es mal zwischendrin, da habe ich noch ein bisschen Fieber gehabt, wenn wir trotzdem gemacht, ne? Also, kann ich das sagen, wenn Jesus sagt, jetzt musst du auch mal mein Gebet auch hören?
Ja, das reicht nicht.
Das reicht, du musst 32 Christmas-Garden-Abende, wann reicht es dann?
Zweimal 31,
also nächstes Jahr nochmal. Aber dann kann dir Gott sagen, also Peter, du hast ja 11 Monate Zeit gehabt, dich zu überholen. Ne? Du hast dir ja auch geschenkt. Geld noch nicht. Ne? Also, warum kann ich zu Gott kommen und glauben, dass er dem ein Belohner, ein Vergelter sein wird, der ihn sucht? Warum? Mit welcher Begründung kann ich das tun?
Wegen
seiner Gnade. Das ist nicht, ich habe nichts zu bringen als die Gnade. Ich komme zu Gott und ich weiß, Jesus hört mein Gebet, nicht weil er Friede so ein toller Christ ist. Da wird er nicht allzu viel hören. Sondern wegen seiner Gnade. Und dann sagt dann Petrus, setzt euer Vertrauen ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und das wollen wir machen, oder? Aber der Saul hatte das nicht gelernt, oder? Der Saul sagt sofort zu seinem Knecht, ich habe doch gar nichts dabei, womit ich den Prophet bezahlen kann. Der hat nicht begriffen, dass Gott dem ein Belohner sein will, der im Glauben ihm naht und ihn sucht. Der denkt, ich muss mir das Ganze bei Gott verdienen. Ich muss mir das erkaufen. Und das zieht sich beim Saul durch sein Leben. Oder? Denken wir mal zurück, als die Situation kommt, dann später mit den Philistern, wo er eigenmächtig das Opfer bringt, weil er nicht mehr auf den Samuel wartet. Der vertraut Gott nicht, dass Gott das machen wird, oder? Der denkt, ich muss das Opfer gebracht haben, damit Gott mir hilft im Kampf. Ja, hat Gott das Opfer wirklich gebraucht, wenn es wirklich zum Kampf vorher gekommen wäre? Natürlich nicht. Der hat sich an äußeren Ritualen festgehalten, oder? Verstehen wir? Oder denken wir an diesen unbedachten Schwur, den er aufgrund seiner äußeren Rituale bringt, oder? Als sie im Kampf gegen die Philister sind, als der Jonathan, oder? Der mit seinem Knecht diesen Berg erklimmt und dann kommt es zu diesem Aufruhr unter den Philistern und der Saul mit seinen wenigen Soldaten, die verblieben sind, stürzen sich jetzt ins Kampfgetümmel, oder? Dann lässt er noch schnell die Bundeslade holen und als er merkt, der Kampf geht schon los, sagt er, lass gut sein. Na? Verstehen wir? Der hat gar nicht begriffen, auf was es ankommt im Leben. Und dann macht er diesen unbedachten Schwur. Ja, mit dem, wer bis zum Abend isst, na, der soll sterben. Also, und dann sehen wir zum Beispiel nach der Schlacht gegen die Amalekiter, was ist das Erste, was der Saul macht? 1. Samuel 15. Der bekommt den Auftrag, die Amalekiter zu vernichten. Das war ein Gericht Gottes an den Amalekitern. Gell? Gott hat Jahrhunderte Gnade gehabt mit den Amalekitern. Hat um die Amalekiter auch gerungen, oder? Um die ganzen Kanaaniter. Verstehen wir? Aber sie haben sich nicht bekehrt zu dem Lebendigen. Sie haben sich abgewendet, oder? Könnte man jetzt an vielen Bibelstellen zeigen. Und dann kommt Gottes Gericht. Und der Saul sollte der Vollstrecker von Gottes Gericht sein. An dieser Stelle ist gut, das gilt für die Gemeinde heute im Übrigen nicht mehr. Gell? Sowas war im alten Bund für das Volk Israel. Wir haben einen geistlichen Kampf, den wir ausfechten. Aber er sollte jetzt die Amalekiter vernichten. Und nachdem er den Amalekiter besiegt hat, was macht der Saul? Er geht und tut was?
Hat er nicht was mitgenommen?
Das auch, sehr gut. Er nimmt was mit. Er vernichtet die Amalekiter nicht vollständig.
Aber er sollte auch alles da lassen, glaube
ich. Richtig, er hätte alles vernichten sollen. Und das macht er eben nicht, oder? Er hält das Beste vom Vieh auf und er hält den Agag zurück, den König der Amalekiter. Und übrigens der Haman, der nachher der Esther und den Juden an den Kragen will, ist ein Agagiter. Ist ein Nachkomme dieses Agags. Hätte der Saul sein Werk durchgezogen, hätte es die Geschichte mit der Esther gar nicht gegeben. Schon interessant. Ja? Sünde hat Folgen. Oder? Jesus vergibt meine Sünde, das darf ich wissen. Aber in unserem Leben hat Sünde manchmal, nicht jede, verstehen wir, das würden wir gar nicht aushalten, ne? Aber manche Sünde hat Folgen in unserem Leben. Deswegen bin ich trotzdem versöhnt mit Gott und ich darf mich auch in den Folgen meiner Sünde hineingestellt wissen in Gottes Gnade. Sonst müssten wir völlig verzweifeln. Aber Gott lässt auch manche Folge von Sünde in unserem Leben stehen. Und das ist wie ein Ruf, wie ein Mahnmal in unserem Leben. Gell? Aber jetzt, was macht der Saul als allererstes nach der Schlacht? Er stellt was auf? Nein. Ein Altar wäre schön gewesen, gell? Mit dem Altar hätte er ausgedrückt, ich danke Gott für den Sieg. Was stellt er denn auf? Eine Statue, ein Denkmal. Ja, Denkmal an den Saul, liebe Leute, ne? Der diese Schlacht gewonnen hat, oder? Verstehen wir? Das heißt, was meinte der Saul, der diese Schlacht gewonnen hat? Ja, er. Verstehen wir? Und als jetzt der Samuel kommt und mit dem Saul ins Gericht geht und ihm sagt, Gott hat dich verworfen, da ringt der Saul, Samuel, du musst mit mir kommen, oder? Und deinen Gott um Vergebung bitten. Da sagt er nicht meinen Gott. Der hat gar keine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und dann sagt er, ehre mich doch, kehr mit mir um und ehre mich vor dem Volk. Das ist keine echte Buße. Verstehen wir? Dem geht es in der ganzen Buße nur um seine Ehre. Und dem gegenüber steht der David. Das war schlimm, was er gemacht hat mit der Bathseba, oder? Und mit dem Uriah. Verstehen wir? Aber als der Nathan zu ihm kommt und dem David bewusst wird, ich bin ein Mann des Todes bin ich eigentlich. Als ihm diese ganze Sünde vor Augen steht und er merkt, ich kann es nicht mehr verstecken und er zusammenbricht unter der Last der Sünde und das alles bekennt. Da betet er im 51. Psalm. Was betet er? Im 52. 51. Entschuldigung. Was betet er? Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Das heißt, verstehen wir, der betet nicht, lass mich König sein, ehr mich vor dem Volk, sondern was ist seine einzige, der Kern seiner Bitten? Lass mich durch meine Sünde nur ja nicht von dir getrennt werden. Das wäre für ihn das Schlimmste, dass es mich wegreißt von dem lebendigen Gott. Nimm deinen Geist nicht von mir. Verstehen wir? Das ist der Unterschied. Das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Da ist ein Mensch, der weiß, ich habe nichts zu bringen vor Gott. Und er hängt sich ganz an die Gnade Gottes. Seht ihr, der Herr Jesus sagt dreimal von zwei verschiedenen Personen, dass sie einen großen Glauben haben. Welche zwei Personen sind das? Das ist die Brotsäme des Frau, das war eine Heiden. Und wer ist der Zweite? Der römische Hauptmann mit dem kranken Knecht, oder? Und in beiden Fällen sind es Menschen, die sich auf die tiefste Ebene demütigen, die wissen, wir sind es eigentlich gar nicht wert. Der Hauptmann sagt, du brauchst nicht mal unter mein Dach kommen, ich bin es nicht wert. Aber trotzdem sucht er Hilfe bei Jesus. Auf was vertraut dieser Hauptmann? Auf die Gnade. Das ist ein großer Glaube. Der weiß, ich habe gar nichts Aber Jesus, ich komme mit leeren Händen und du wirst sie mir füllen wegen deiner Gnade. Verstehen wir? Das ist herrlich. Und jetzt erleben wir, was das macht im Leben. Was macht das, wenn ich so komme, mit Blick auf die Gnade, was passiert mit mir?
Dann
werde ich freuen. Da kommt Dankbarkeit, Freude, was kommt noch? Da werde ich innerlich richtig frei. Es geht nicht mehr um meine Leistung. Es ist alles gemacht, es ist nur Gnade. Kann ich Gnade verspielen? Ich kann sie ja nicht mal verdienen. Verstehen wir? Na? Also, und dann ist es so schön, dass wir Zugang haben, Römerbrief Kapitel 5, zu der Gnade, in der wir stehen. Durch wen? Durch Jesus Christus. Das ist wie die Tür in den Geldspeicher vom Dagobert Duck, oder? Die man öffnet und dann geht man rein und dann taucht man in die ganzen Schätze ein. Ne? Der Dagobert macht das so. Und dann wollen wir das machen so mit der Gnade Gottes. Jesus ist die Tür und ich darf hineingehen und habe ich nicht nur ein bisschen Gnade, sondern ich habe die ganze Fülle der Gnade für mich. Ist das nicht herrlich? So viel Gnade, die kann niemals ausgehen. Oder? Wunderbar. Seht ihr, das macht er den David aus. Oh, und dann betet er, als der Salomo von Gott ein Gebet, eine Bitte frei bekommt im Gebet. Ist übrigens interessant, Gebet ist ein Stück weit wie der Spiegel unseres Herzens. Im Gebet sehe ich, was mich wirklich bewegt, oder? Da kommt raus, was ist, oder? Da habe ich einen Wunsch frei auf gut Deutsch, ne? Verstehen wir? Und jetzt, was wünsche ich mir, ne? Dem Salomo sagt Gott, du hast einen Wunsch frei. Das ist eine Bitte. Und der Salomo gebraucht sie sehr weise. Aber Davids Bitte ist sogar noch über der vom Salomo anzusiedeln. David bittet im 27. Psalm und sagt, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, nämlich was? Dass ich König bleiben möge über Israel für immer. Ach, dass ich bleiben möge im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens anzuschauen, ne, die Freundlichkeit des Herrn oder deine schönen Gottesdienste, wie man es übersetzt. Verstehen wir? Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich bleiben möge im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. Der hat nur einen Wunsch, nämlich welchen?
In der Nähe Gottes.
Ja, ganz bei ihm zu sein. Seht ihr, der hat begriffen, worin liegt nämlich der Sinn meines ganzen Lebens? Worin liegt der Sinn eines Lebens?
Ja, Gott.
Ja, in meiner Beziehung zu Gott. Habe ich Jesus, darin liegt der Sinn meines Lebens. Da bekommt, wenn ich eine Beziehung zu Jesus habe, dann bekommt plötzlich alles einen Sinn von Jesus her. Verstehen wir? Alles, sogar mein Essen, mein Schlafen, alles bekommt einen Sinn. Und auch wenn die Dinge in meinem Leben nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle, alles hat plötzlich einen Sinn. Und es geht nur um eins, es geht nur um die Beziehung zwischen Jesus und mir. Und da sagt der Psalmist im 73. Psalm, ein bisschen moderne Übersetzung, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist mein Glück. Seht ihr, das macht mich froh. Der David hat das begriffen, haben wir das auch begriffen. David ist der Anfangspunkt gesetzt für diesen Stammbaum. Gell? Darum geht es jetzt, dass der David, dass deutlich wird, Jesus ist der Nachkomme Davids und damit ist er was? David ist König gewesen. Und was ist damit Jesus? Auch König. Darum geht es, oder? Jesus ist der König. Und im Alten Testament war es ja angekündigt, oder? Da war es ja angekündigt, dass der Same Davids für ewig auf dem Thron sitzen würde. Und jetzt haben die Juden ja das Gegenteil erlebt, oder? Die kamen ja in große Not. Nach der babylonischen Gefangenschaft gab ja nie mehr einen rein jüdischen König, der komplett über das Reich geherrscht hätte, ohne dass jemand anders von außen mitregiert hat. War ja immer was los in Israel. Na, warum eigentlich?
Weil Israel so zentral liegt.
Bitte, weil
da waren ja. Von Norden die Griechen und dann waren Ägypter und von überall sind sie mal von oben, mal von unten wieder.
Genau. Genau, von oben, von unten, von den Syrern aus dem Norden, von den Ägyptern aus dem Süden, dann kamen Griechen, dann kamen Römer, ne, die kamen alle in dieses Land. Und warum hat Gott das zugelassen? Ja, zum Erziehen, aufgrund ihres Ungehorsams. Da gab es Versuche, Daniel 11 beschreibt es, das beschreibt diese Zeit der Makkabäerkriege, oder? Und die Zeit davor, Antiochos Epiphanes, ne, als die Nachfolger von Daniel um die Macht gekämpft haben. Das wird in Daniel 11, in den Versen 1 bis 35 beschrieben, mit einer solchen Genauigkeit, das sind ungefähr in diesen ersten 35 Versen, glaube ich, sind 150 in etwa erfüllte Prophezeiungen. Das ist gewaltig. Das ist so gewaltig, dass die Bibelkritiker damit natürlich ein Riesenproblem haben. Das muss später aufgeschrieben worden sein. Sonst gäbe es ja einen lebendigen Gott, der in die Geschichte auch noch eingreift. Das gibt es ja bei denen nicht. Ne? Lebendigen Gott ja, aber der ist fernab, der interessiert sich nicht für uns. Ne? Gott ist Gott, die Abkürzung für guter Opa, total taub. Ne? Also das ist die Vorstellung der Bibelkritiker. Den gibt es weit überm Sternenzelt, oder? Aber nicht einen, der in unsere Geschichte eingreift. Aber Gott ist so. Ne? Da sehen wir das. Und dann gibt es einen Aufstand gegen die Fremdherrscher. Und der wird niedergeschlagen, brutalst niedergeschlagen, oder? Das ist immer wieder passiert. Da gab es zwischendrin wieder ein bisschen Luft und dann kamen schon die Nächsten, oder? Und Gott hat es zugelassen, weil das Problem war ihre Sünde. Und ich kann die Folgen meiner Sünde nicht durch eigene Anstrengungen wieder wettmachen. Sondern was braucht es? Es braucht Umkehr, es braucht einen, der mit meiner Schuld fertig wird. Dann wird es auch mit den Folgen anders. Selbst da, wo Folgen stehen bleiben. Aber ohne die Umkehr bleibt alles beim Alten. Egal, wie sehr ich mich anstrenge. Das ist wichtig, dass wir uns das merken. Ja? Nun, das ist ganz interessant, oder? Es gab nie mehr eigentlich einen Sohn Davids auf dem Thron nach der babylonischen Gefangenschaft. Nach was haben sich die Juden denn gesehnt? Ja, dass endlich dieser Messias kommt, der verheißen ist, der die Macht wieder übernimmt, der Israel wiederherstellen wird. Na? Und Matthäus zeigt uns, Jesus ist der Sohn Davids. Aber er ist nicht nur der Sohn Davids, er ist auch
der König der Juden.
Ja, das ist halt dadurch, dass er Sohn Davids ist. Er zeigt ihn auch als einen Sohn Abrahams. Das war mal das erste Wichtige, gell? Na, denn was herrschte denn damals zum Beispiel für einen König über die Juden? Wer herrschte zu der Zeit, als Jesus geboren wurde? Da war Herodes. Und was war denn Herodes so von seiner familiären Vorgeschichte? Bitte?
War es nicht auch wieder einer von Benjamin?
Nein.
Also in meiner Fußnote steht, er war ein Edomiter.
Super, das ist eine sehr gute Fußnote. Das war ein Edomiter. Na, wir haben das letzte Mal schon ganz kurz drüber geredet. Die Edomiter, wenn wir uns nochmal erinnern, woher kommen die Edomiter?
Von Esau.
Von Esau. Oder? Und da haben wir, wenn wir erinnern, Esau hatte einen Zwillingsbruder, das war der Jakob. Also die kommen schon auch, ne? Also, verstehen? Aber das war nicht die Linie der Juden. Verstehen wir? Das war eine fremde Linie. Das war nicht ihre Linie. Matthäus betont, Jesus ist ein Sohn Abrahams. Der kommt aus der Linie der Juden. Der ist wirklich ein Jude. Und nicht nur einer, der vielleicht irgendwo fremd reingeschneit ist, sondern der kommt auch noch aus der Linie Davids. Er ist der Messias. Und jetzt macht der Matthäus das in einer ganz besonderen Art und Weise, diese Verbindung herzustellen. Es gibt ein Thema, das der Matthäus in diesem Stammbaum exklusiv betont und das am Schluss des Stammbaumes nochmal zusammengefasst wird. Das steht da. Vers 17. Da wird förmlich unser Augenmerk drauf gehängt.
14 immer.
Jawohl, 14 immer. Immer 14, oder? 3 mal 14. 14 Geschlechter von Abraham bis David. 14 Geschlechter von David bis Jekonja. Und dann nochmal 14 Geschlechter von Jekonja bis
Jesus.
Hä? 3 mal die 14. Was für eine Frage müssen wir uns denn jetzt stellen?
Was bedeutet die
14? Ach, was bedeutet die 14? Na? Und das ist nämlich ganz spannend, wenn wir den Stammbaum mal wirklich jetzt hernehmen und die biblischen Stammbäume uns anschauen, dann werden wir ganz schnell feststellen, ey, hoppla, lieber Matthäus, da stimmt was nicht. Allein die Könige im Südreich, wenn ich die Atalia weglasse, nach der Reichsteilung ab dem Rehabiam gab es wie viele Könige im Südreich, die Atalia weggelassen, weil die war ja aus dem Hause Ahab. Ja, aus dem Nordreich und die hat ja sich den Thron erschlichen. Die gehörte da gar nicht hin. Wie viele Könige hatten wir? 19. Aber hier habe ich ja nur 14. Der Matthäus lässt bewusst Personen weg. Ist ja kein Problem, was die Zeugung anbelangt, haben wir gesehen. Ist im Denken eines Hebräers gar kein Problem. Deswegen ist er ja trotzdem sein Sohn, auch wenn da vielleicht noch 3, 4 Generationen dazwischen liegen. Gell? Aber der Matthäus will damit, das wird deutlich. Das heißt, der Matthäus hat ein Ziel. Wohin will er kommen in seinem Stammbaum? Immer? Auf die 14. Jetzt zeige ich euch mal was. Das ist auch ein hebräischer Name. Na, also jetzt müssen wir ein bisschen Rätselraten machen. Na, wir sehen, der besteht aus drei Buchstaben. Den hatten wir ja vorhin schon mal. Den hier. Den hatten wir schon. Na, das ist nicht die 10, das ist die 6, gell? Das ist ein W. Jetzt wollen wir erstmal schauen, welcher Name das ist. Vorne und hinten der gleiche Buchstabe. Wir lesen es so rum. Also wenn ich jetzt die Vokalzeichen noch drunter machen würde, wäre es nicht mehr ganz wurscht. Ja. Aber wir lassen es mal so. Ja, diesmal den Namen. Sprich mal aus, Petra.
David.
Jawohl, das ist der Name David im Hebräischen. Und jetzt, du hast schon gesagt, das hier ist der 6. Buchstabe, Waldemar, gell? Ja. Das hier ist der 4. Und das hier ist dann logischerweise auch der 4. Macht?
14.
Ach. Das ist ja gewaltig. Na, verstehen wir auf einmal, das ist ja eine schöne, das ist der Sohn Davids. 8-mal wird Jesus als der Sohn Davids im Matthäus-Evangelium bezeichnet. Na? Wir haben auch gesehen, warum 8-mal das letzte Mal, gell? Weil hier der Neuanfang mit dem Königreich stattfindet. Und 14 ist für Zahlenwert des Namens David im Hebräischen. Und es sind 14 Generationen. Der 14. ist der David. Der nächste 14. ist der Jekonjat. Das ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt alle Testament schauen, dann läuft er auch unter dem Namen Joachim, also ganz wichtig mit IN, nicht der Joachim, das war sein Vater. Na, Joachim, das war gar nicht der letzte König. Welcher war denn der letzte König im Südreich? Der letzte König war Zedekia. Aber Zedekia war nicht aus der Messias-Linie. Zedekia war nämlich kein Sohn von Joachim, von Josia und all denen, sondern der war ein Onkel des Joachim. Der kam schon im großen Umfeld aus dem Haus Davids, aber der kam nicht aus der Linie des Messias. Das heißt, der 14. ist der David. Der nächste 14. ist Joachim und ist der letzte aus dem Hause Davids in der Messias-Linie, der auf dem Thron saß. Und jetzt kommt der Unterbruch von Joachim und dann haben wir wieder als 14. Jesus. Und der wird wieder auf den Thron sitzen. Herrlich. Verstehen wir? Wunderbar, diese Zusammenhänge. Aber jetzt kommt noch was. Was erwarten denn die Juden, dass mit Jesus auf dem Thron passieren wird? Was wird, bitte? Befreiung. Ach, Waldemar, danke. Du kannst meine Gedanken lesen, das wollen wir nicht hören. Da geht es um die Befreiung. Die waren überzeugt, wenn der Messias kommt und auf dem Thron sitzt, dann bringt uns das Befreiung. Und jetzt gehen wir bitte mal ins Alte Testament. Wo kommt denn die Zahl 14 überall vor? Oh, herrlich. Das können wir noch ein bisschen machen. Na, sollten wir tun, an so einem Moment, oder? Jetzt haben wir schon mal diesen schönen Zusammenhang mit dem David gesehen, aber das ist noch gar nicht alles, oder? Jetzt gehen wir mal hinein. Das hat doch einen Grund, dass der Matthäus so die 14 tut. Verstehen
wir? Ich habe eine ganz andere.
Also, bitte?
Ich habe eine ganz andere Theorie.
Ja,
ich dachte, weil 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit.
Aber die 7 steht nicht drin.
Nein, aber 2 mal 7 ist.
Richtig, aber da bist du wieder in der Mathematik. Nimm doch erstmal die Zahl, die da steht.
Dann doppelte Vollkommenheit.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber ich würde das tatsächlich nicht machen, weil erstmal eine andere Zahl da steht. Lass uns erstmal die Zahl anschauen. Man hätte auch schreiben können, 2 mal 7 machen sie an anderer Stelle auch.
Ja, stimmt.
Gell? Also, der Bild auf die 14. Und jetzt gehen wir mal durch die Geschichte Israels. Im Alten Testament wird die 14 genau 40 Mal erwähnt. Na? 40 Mal wird im Alten Testament, das ist ja genau der Übergang zum Neuen, die 14 erwähnt. Herrlich. Die zwei wichtigsten Vorkommen, nämlich mit 12 Mal und 8 Mal. Nein, 12 Mal wird die 14 erwähnt im Zusammenhang mit dem Passafest. Was hat die 14 mit dem Passafest zu tun? Am Sonntag habe ich es noch gesagt. Ist schön. Wenn ihr das so schnell nicht mehr wisst, dann kann ich es ja öfter sagen und brauchen wir gar nichts Neues suchen. Super gut. Also, ne, verstehen wir?
14 Opfer, oder?
Nein, da kommen wir gleich noch hin. Du bist bei den 8 Erwähnungen, Alvin.
Okay.
Passa. Was hat das Passa mit der 14 zu tun?
Welchem Datum her?
Jawohl, da kommt's. 14. Nissan. Das Passa findet statt am 14.1. des jüdischen Kalenders, am 14. Nissan. Das heißt, am 14. Nissan wird das Passalamm geschlachtet. 12 Mal wird das im Alten Testament erwähnt. Das heißt, wenn man die 14 schon mal hört, im Kontext des Alten Testamentes, das macht immerhin über ein Viertel aller Stellen allein schon aus, oder? Fast ein Drittel. Na, wenn wir 3 mal 12 sind 36 ja. Von 40 Stellen, das ist fast ein Drittel aller Stellen, stehen im Zusammenhang mit Passa. Was geschah am 14. Nisan? Was geschah bei den Juden am 14. Nisan? Bitte? Das war die Schlachtung. Der Auszug war dann am 15. Nisan, oder? Verstehen wir? Ganz genau. Am 14. Nisan wurden die Lämmer geschlachtet und gegessen. Und jeden 14. Nisan sollten sie daran denken, dieses Lamm zu schlachten als Erinnerung an die, Waldemar, Befreiung. Hast du gerade vorhin gesagt, ne? Genau. Verstehen wir? Das war das Opfer, das sie frei gemacht hat. Dieses Lamm, dieses, was war das für ein Lamm? Wie alt war das? Ein Jahr. Am 14. Nisan wurde ein einjähriges Lamm geschlachtet, ne, und dann gegessen in Erinnerung an den Auszug. Und beim ersten Mal wurde das Blut dieses Lammes noch an die Türpfosten. Das heißt, was ist das für ein Fest für die Israeliten? Befreiung. An was denke ich da? Was wirkt das in mir? Das wirkt Freude. Wie war die Zeit davor in Ägypten? Oh, die war schrecklich. Das war eine schreckliche Zeit, oder? Das heißt, dieser 14. markiert den Wendepunkt. Durch das einjährige Lamm, das geschlachtet wurde, ist der 14. dieser der Wendepunkt von der Trauer zur Freude über das Lamm. So, jetzt kommt der Albi. 8 Mal wird es erwähnt. Im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest für die Zahl 14 erwähnt. So, haben wir ja vorhin schon gehabt, oder? Als ich kurz erzählt habe, Laubhüttenfest hat gestern begonnen, ne? Und pünktlich zum Start des Laubhüttenfestes wurde verkündet, dass Sinbar tot ist. Das ist kein Zufall. Das ist ein Fingerzeig Gottes. Was ist das Laubhüttenfest nochmal im israelitischen Festkalender? Es gibt ja biblische Feste und außerbiblische Feste. Und es gibt ein außerbiblisches Fest, das dann auch in der Bibel erwähnt wird. Aber was ist im Laubhüttenfest im biblischen Festkalender? Ich glaube, die Elisabeth wird das sagen.
Erntedankfest.
Ja, aber ist das Erntedankfest, richtig? Das ist Erntedank. Da ist die Ernte abgeschlossen. Aber es ist noch mehr. Mit was verbindet man Erntedank? Wenn die ganze Ernte eingebracht ist. Dann ist Ruhe und was macht man? Erstmal, man feiert. Und es war das Fest im Alten Testament, in dem ausdrücklich geboten wurde, sich zu freuen. Das heißt, die Freude, die stand im Mittelpunkt des Laubhüttenfestes. Ja? Wie lange geht denn das Laubhüttenfest? 7 Tage plus 1. Plus 1 deshalb, weil es am 8. Tag noch eine Festversammlung gibt. Zentrale Kern sind 7 Tage. Und an allen 7 Tagen werden verschiedene Opfer gebracht. Und unter anderem wird an jedem dieser 7 Tage, 7 Tage lang, werden einjährige Lämmer geopfert. Ah, wo hatten wir das schon mal? Beim Passafest. Albi, und jetzt bitte. Der hat es vorhin schon vorgedeutet. Wie viele einjährige Lämmer wurden wohl pro Tag geschlachtet?
2.
3.
2.
2. Ah, weil 2 mal 7. Du bist gut, aber leider nichts so falsch. Wie viele einjährige Lämmer waren es? 14 pro Tag. Deswegen die Zahl 14. 8 Mal im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest und den pro Tag geopferten 14 einjährigen Lämmern. Da oben hatten wir auch die 14, weil am 14. das einjährige Lamm geopfert wurde. Was geht's hier? Befreiung. Was steht im Mittelpunkt? Freude. Oder? Die Trauer wendet sich zur Freude. Und was geht's hier? Freude. Dadurch, dass das einjährige, das ist Teil dieses Opfers, nicht das Ganze, da gibt's auch andere Opfer außenrum, ne? Dann verstehen wir, wie die Freude in den Mittelpunkt gestellt wird. Wieder habe ich die einjährigen Lämmer. Und wieder die Zahl 14. Jetzt kommen wir noch weiter. Es gibt ja noch ein paar Stellen. Na, jetzt haben wir schon 50% aller Stellen im Alten Testament. Das heißt, wenn ich das Alte Testament lese und die 14 wenigstens ein bisschen in Erinnerung habe, dann verbinde ich die sofort mit dem Passafest und dem Laubhüttenfest. Oder? Mit dieser Befreiung und mit der Freude. Mit den Lämmern.
Und damit bin ich eigentlich schon am Kern angekommen. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Es gab noch ein Fest, wo die 14 eine ganz große Rolle spielt. Fünfmal wird das erwähnt. Dann haben wir schon 25 Stellen, ne, von den 40. Nämlich, hat jemand eine Idee? Wo spielte nochmal ein 14. Es war ein 14. des Monats, und zwar der 14. Adar. Eine ganz entscheidende Rolle. Auch bei einem Fest. Super gut. Beim Purimfest. Und das Purimfest ist kein von Gott angeordnetes Fest, sondern welches Fest ist das Purimfest? Warum feiern die Israeliten Purim? Und voll schon gehabt.
Königin Esther.
Jawohl, Königin Esther, oder? Da macht man sich sogar Geschenke, oder? Zum Purimfest. Dann hat einem Geschenke geschickt. Und da wird ausdrücklich mehrmals erwähnt, dass am 14. und am 15. Adar sie sich eben Geschenke schenken, dass sie Geschenke schenken, nicht sollen, aber dass sie das tun. Und dass das der Wendepunkt ist, von der Trauer zur wieder zur Freude. Vom Kummer zur Freude. Aus dieser Todesnot ins Leben. Das ist ja wie beim Passafest. Das ist wie beim Laubhüttenfest, oder? Das erinnert, wie Gott sie aus Ägypten herausgebracht hat und wie er sie jetzt im Überfluss versorgt. Merken wir was, womit die 14 immer wieder in Verbindung steht, oder? Okay? Mit dieser Rettung. Na, mit der Freude, die damit verbunden ist. Wir haben das einjährige Lamm, das immer wieder damit verknüpft ist. Wir haben diesen Übergang von der Trauer, vom Kummer zur Freude mit der 14. Könnte man noch ein paar Beispiele bringen, oder? Hesekiel hat seine Visionen und dann sieht er zum Abschluss noch diese große Invasion von Gog und Magog, die über das Land Israel kommen wird am Anfang des tausendjährigen Reiches. Haben wir schon bei der Offenbarung mal drüber geredet. Und dann beginnt seine Schlussvision, wo er Jerusalem sieht und wo er den neuen Tempel sieht im tausendjährigen Reich und wo er diesen Strom sieht, der aus dem Tempel kommt. Ne? All diese herrlichen Dinge und wie Israel das ganze Land besitzen wird. Und diese Vision beginnt in welchem Jahr? Im 14. Jahr nach der Zerstörung Jerusalems. Und wieder ist die 14 der Wendepunkt zur Freude. Merken wir das? Herrlich. Könnte man noch Beispiele aus dem Alten Testament tun. Jetzt lassen wir es gut sein, sonst werden wir für heute nicht mehr fertig. Na, ein paar Verse gibt es ja jetzt dann noch, ne? die man sich anschauen kann. Man findet das vielleicht nicht an jeder Stelle dann so explizit, aber das ist der Kerngedanke, wenn ich durch das Alte Testament gehe. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Stammbaum Jesu. Jetzt haben wir schon gesehen, die 14 in Verbindung mit dem König David, gell? Mit diesem Zahlenwert. Untrennbar verschweißt mit ihm. Jesus ist der Sohn Davids. Aber jetzt haben wir gesehen, die 14 hätte noch eine ganz andere Bedeutung für die Juden gehabt, oder? Passafest, Laubhüttenfest, Purimfest, das 14. Jahr nach der Zerstörung Jerusalems, also diese herrliche Vision sieht von dem, was Gott in Israel tun wird, oder? Dieser Übergang vom Kummer zur Freude. Und genau das wird in wem erfüllt? Der Übergang vom Kummer zur Freude. In Jesus Christus, oder? Ach, in dem er der Sohn Davids wird, oder? Und was tut? Was tut er als der Sohn Davids? Er stirbt für unsere Schuld am Kreuz. Fährt in den Himmel auf und wird wiederkommen, um den Thron auch auf Erden zu besteigen. Verstehen wir, Jesus ist auch für uns der Übergang vom Kummer zur Freude geworden. Der Sohn Davids, ist das nicht herrlich? Seht ihr, da sagt Jesus im Matthäusevangelium, steht sonst in keinem Matthäusevangelium, kommt her zu mir alle, die ihr was seid? Mühselig und beladen. Ich will euch erquicken. Verstehen wir? Ach, wenn man erquickt wird, was kommt da wieder in einen? Ach, Freude und so ein Lebensmut und eine Kraft. Ne? Im Hebräischen heißt das Wort für erquicken, Schub, das heißt so viel wie zurückkehren, zurückbringen, oder? Der bringt die Kraft wieder, das Leben, die Freude wieder zurück, oder? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ist das nicht herrlich? Das ist Jesus Christus. Ha? Und so stellt ihn Jesus durch den Matthäus sich selbst uns vor Augen im Matthäus-Evangelium in diesem Stammbaum. Der Sohn Davids, der unser Retter ist, der Übergang von der Trauer, ne, zur Freude. Wenn wir den Seligpreisungen denken, oder? Die dann im Matthäus-Evangelium ab Kapitel 5 schon folgen. Was ist die erste Seligpreisung? Selig sind die? Wer weiß es? Ach, schön. Schaut mal rein. Matthäus 5, Vers 2. Was ist? Bitte? Selig sind, kann man sich, also das ist eine Logik dahinter. Bitte?
Die Armen.
Wo? Die Armen im Bankkonto.
Im Geist.
Im Geist? Warum die Armen im Geist? Wer ist denn arm im Geist?
Wer von sich selber nichts Großes hält.
Danke, Sarah. Der von sich selber nichts Großes. Das sind die Menschen, die über ihre eigene Schuld zerbrochen sind, oder? Verstehen wir? Ach, und die sollen glückselig sein. Ja, wie geht denn das? Da bin ich doch todtraurig, wenn ich erkenne, wie ich selber bin. Da zerbricht's mich. Und dann sehe ich Jesus. Ach, und jetzt wird's herrlich. Verstehen wir? Da werde ich fröhlich. Was ist die zweite Seligpreisung? Selig sind?
Die Trauernden,
denn sie sollen getröstet. Dass sie bitte nicht die Trauernden gemeint um irgendeinen Verlust in der Welt trauern. Da trauern viele Menschen. Sondern wenn ich zerbrochen bin, wenn ich arm bin im Geist, dann trauere ich auch über mich selbst, über meine eigene Schuld. Über mein. Und jetzt ist Jesus der Wendepunkt. Verstehen wir? Ist das nicht herrlich? Der Sohn Davids. An der Stelle würde ich sagen, schließen wir. Das reicht für heute. Ich sehe hier immer die Zeit recht schlecht, aber ja, das passt gut. Na? Das wollen wir einfach mitnehmen und uns freuen, dass Gott uns in Jesus den Sohn Davids geschenkt hat, der König sein wird auf dieser Erde. Aber zuerst will er König werden in meinem Herzen. Und wenn er das werden darf, dann geht es auch bei mir im Leben von der Trauer
auf die 14.
Zur Freude, oder? Dann ist die, verstehen wir, dann geht's hin zur Freude. Ist das nicht wunderschön? Ja, dann geht es von der Gefangenschaft und Versklavung unter die Sünde hinein in die Freiheit. Durch das Lamm Gottes, das den Thron meines Herzens bestiegen hat. Und wenn er einmal wiederkommt in diese Welt, dann wird er auch für sein Volk Israel final genau das bringen. Ist das nicht wunderbar? An der Stelle wollen wir schließen. Na, man kann sich noch ein bisschen mal Gedanken machen über die ausgelassenen Könige im Stammbaum. Man kann sich Gedanken machen über die 5 Frauen. Warum sind es ausgerechnet 5 und was sind das für 5? Na? Da gäbe es so vieles noch, was man erzählen könnte zu diesem Stammbaum. Das machen wir nicht. Das gebe ich euch als Hausaufgabe mit. Sonst werden wir hier nicht fertig. Na, dann geht es uns wie mit der Offenbarung. Da sind wir 4 Jahre im Matthäus-Evangelium. Aber wir haben ja mehr Kapitel wie in der Offenbarung. Na, da werden wir ein bisschen länger unterwegs sein. Nein, wollen wir nicht. Na? Also, dürft ihr da ein bisschen drüber nachdenken für euch selber, warum sind da ausgerechnet 5 Frauen? Welche Frauen sind denn das? Na? Was? Die Batseba, die wird nicht mal mit Namen genannt. Ist euch das aufgefallen? Die wird nicht mal mit Namen genannt. Da heißt von der des Uriah. Ja? Das ist ganz interessant. Aber das Schöne ist, selbst mit den Frauen, die zum Teil in dem Stammbaum sind, und mit den Männern, na, die waren ja auch keine Heiligen zum Teil, na, wenn man da reinschaut, mit denen macht Jesus seinen Stammbaum. Verstehen wir? Und dann nimmt er auch wieder den Sünder mit hinein und macht was Herrliches daraus. Von der Trauer zur Freude. Durch Jesus. Das wollen wir mitnehmen. Ja, wollen wir noch beten zusammen? Wer will da gerne noch laut beten? Papa, willst du dann einen Abschluss machen?
Ja.
Herr Jesus, jetzt danken wir dir für dein wunderbares Wort und wir danken dir, dass du uns damit hineinnimmst, dass du von der Trauer zur Freude führst, vom Verzagtsein hinein in ein Leben, das gefüllt ist durch dich. Danke, Herr Jesus, dass du für uns dieses Lamm geworden bist. Herr Jesus, dass du unser Retter geworden bist, dass du der Sohn Davids bist, der auf uns den Herzensthron besteigen will. Und das tu du, Herr Jesus. Regier du in unseren Herzen. Und lass es uns gehen wie dem David, dass uns nur noch eins über allem wichtig ist, die Beziehung zu dir. Herr Jesus, danke, dass wir dich haben dürfen. Amen.
Amen.